Moin, Martin hier. Folge 9 von Expedition Investment. Heute geht es um Geld und um Kinder. Und um die Frage, wie die beiden eine Freundschaft fürs Leben eingehen können.
Denn sind wir doch mal ehrlich, mit Kindern über Geld, geschweige denn Geldanlage reden? Damit tun sich wahrscheinlich die meisten Eltern in Deutschland aktuell noch sehr schwer. Wir wollen herausfinden, warum ist das eigentlich so? Wie kann man das Thema einfach und unverkrampft in den Familienalltag integrieren?
Über Geld reden Eltern und Kinder natürlich schon miteinander. Aber da geht es eher um Taschengeld, Zeugnisgeld oder Kindergeld, das vom Staat kommt.
Wir sprechen dazu mit verschiedenen ExpertInnen und fragen, wie würdet ihr Geld für oder mit Kindern anlegen? Und wie kann man Kindern gegenüber einen entspannten Umgang mit Geld finden?
Ja, eine Expertin ist zum Beispiel Claudia Müller, die das Buch Über Geld redet man doch geschrieben hat. Und die wir in diesem Sommer auf dem Finance Festival in Frankfurt getroffen haben.
Und ich finde, das ist das Wertvollste, was wir unseren Kindern mitgeben können, die Möglichkeit, ihr Leben frei gestalten zu können. Und dafür ist es einfach total wertvoll zu wissen, wie das mit dem Geld funktioniert.
Oder Christian Binder, einem der Gründer von Finstep. Das ist eine App, die Kindern und Jugendlichen lebensnahe Finanztipps auf ganz spielerische Weise mit auf den Weg gibt.
Wobei wir aber auch finden, das trifft auf 25- bis 30-Jährige genauso zu. Wenn ich irgendwie im Freundeskreis auch verbreite, welche Art von Wissen wir verbreiten, dann ist das auch was, was für 30-Jährige eingängig ist oder auch für Jüngere. Allgemein beantworten wir Fragen, um Sorgen zu nehmen, die um das sicherungspraktische Leben drehen.
Also bitte, ich freue mich auf diese Folge ganz besonders, denn ich habe ja einen 3-jährigen Sohn. Und da kann ich sicher noch was lernen.
Okay, Martin, dann lass uns aufbrechen. Expedition Investment Folge 9. Taschengeld war gestern. So gelingt der Vermögensaufbau für Kinder. Sag mal, Martin, bekommt dein Sohn eigentlich schon Taschengeld?
Nee, der ist 3 Jahre alt, dafür ist er noch zu jung. Bekommt er noch nicht.
Aber weiß er mit seinen 3 Jahren denn schon, was Geld ist?
Ja, klar, so ein bisschen schon, ja.
Wie laufen denn eure Finanzgespräche in der Regel so ab?
Die hören sich meistens ungefähr so an. Ja, darf ich dir noch eine Frage stellen, Gustav?
Ja.
Okay, Gustav, weißt du schon was über Geld oder Gold?
Ja.
Was denn?
Na, dass die beide wertvoll sind.
Aha, und was kann man denn damit machen mit Geld oder Gold?
Mit Gold kann man malen und mit Geld kann man bezahlen.
Okay. Und weißt du, warum die Piraten immer Gold geklaut haben, zum Beispiel?
Goldenes Geld haben die immer geklaut, weil die auch mal etwas kaufen wollten.
Ah, okay. Also braucht man auf jeden Fall Geld, um etwas zu kaufen?
Ja.
Und weißt du auch, wie man Geld verdienen kann?
Nein.
Nein? Okay. Meinst du, Geld ist einfach so da, oder?
Geld ist da zum Bezahlen.
Okay. Naja, das ist ja immerhin was. Man kann auch mit Karte bezahlen, ne?
Ja.
Ja, ich würde sagen, da haben wir gerade den Finanzexperten von morgen gehört.
Ja, wenn er ins Teenageralter kommt und sagen wir mal so 13, 14 Jahre alt ist, dann werde ich vielleicht einfach Gordon Gekko aus dem Film Wall Street zitieren. Vielleicht erinnert ihr euch an die Szene, falls nicht, bitte nachgucken. Gekko, gespielt von Michael Douglas, sagt zu Charlie Sheen, "It's all about Bugs, kid. The rest is just conversation." In der deutschen Synchronfassung heißt es übrigens, es geht nur um die Kohlen, Junge, alles andere ist völlig unwichtig. Damit ein bisschen Spaß natürlich. Gleich geht's weiter mit Expedition Investment. Jetzt ein kleiner Break mit Infos zu unseren Sponsoren. Morgenfund und X-Trackers. Und stopp, Moment, nicht gleich zum Kühlschrank rennen. Du könntest nämlich wichtige Infos verpassen, wie du das, was du hier bei uns gelernt hast, in die Tat umsetzen kannst. X-Trackers bei DWS bietet dir als größter deutscher ETF- und ETC-Anbieter ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten in unterschiedliche Anlageklassen, Märkte und Regionen. Viel Expertenwissen und fundierte Finanzgrundlagen. Und das kostengünstig und transparent. X-Trackers ETFs kannst du übrigens auch bei Morgenfund erwerben. Und das im Moment ganz ohne Transaktionskosten bei Einmalanlagen und Sparplänen. Und das Besondere? Die Morgenfund-Anlageexpertin Jasmin steht dir persönlich rund ums Thema Geldanlage zur Seite. Und sie ist kein Bot, sondern aus Fleisch und Blut. Also, her mit deinen Fragen. Bitte bedenke immer, Investitionen unterliegen Risiken. Und bei dem gerade gehörten Beitrag handelt es sich um eine Werbemitteilung, herausgegeben von der DWS International GmbH und der Morgenfund GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Mit Geld kommen Kinder ja automatisch über ihre Eltern in Berührung, etwa beim Einkaufen. Da ist es schon wichtig, was Eltern selbst für eine Beziehung zu Geld haben. Martin, erinnerst du dich noch an Thomas Kehl von Finanzfluss?
Klaro, haben wir doch in der Folge 2 von Expedition Investment zu Besuch gehabt und über die verschiedenen Indizes mit ihm gesprochen.
Genau, der hat auf seinem YouTube-Channel von Finanzfluss auch mal was sehr Interessantes zu Kindern und Geld gesagt.
Wichtig zu wissen ist, dass Kinder vor allem durch Nachahmung lernen. Also sie machen im Endeffekt genau das, was sie durch ihre Eltern vorgelebt bekommen. Hierfür sind sie sehr empfänglich.
Viele Pädagogen und Finanzexperten sind sich ohnehin einig, dass Eltern eine Vorbildfunktion für ihre Kinder haben und ihnen vermitteln sollten, dass Geld etwas Gutes ist oder sein kann. Dass sich dadurch ein Stück weit Freiheit kaufen lässt. Oder dass man auch durch Spenden anderen Menschen etwas Gutes tun kann. Ein Negativbeispiel wäre etwa, ich habe zu wenig Geld auf dem Konto, deshalb geht es mir schlecht. Also, dass das eigene Wohlbefinden nur ein Spiegelbild des Kontostandes ist. Dieses Mindset kann sich natürlich sehr schnell aufs Kind übertragen.
Was ist denn hier los? Wie siehst du denn aus? Was machst du hier?
Geld sollte vielmehr als ein Werkzeug gesehen werden. Das sagt auch Thomas Kehl. Also etwas, mit dem man bestimmte Dinge machen bzw. erreichen kann. Allerdings, auch ein eigentlich harmloses oder neutrales Werkzeug kann negative Auswirkungen haben. Wie zum Beispiel ein Hammer. Damit kann ich einen Nagel in die Wand schlagen, wenn ich ein Bild aufhängen möchte. Aber er kann zum Beispiel in den falschen Händen auch dafür genutzt werden, etwas kaputt zu machen. Genauso kann auch Geld ein gutes oder schlechtes Werkzeug sein. Wichtig ist deshalb, dass man als Eltern ein gesundes Verhältnis zu Geld entwickelt und Kinder daran teilhaben lässt.
Ihr solltet mit euren Kindern offen über Geldthemen sprechen, zum Beispiel über Gehalt, wie viel etwas kostet, dass es Geld quasi nicht unendlich viel gibt und dass man für Geld in der Regel eine Gegenleistung erbringen muss. Eure Kinder müssen nicht euren genauen Vermögensstand kennen, denn da besteht vielleicht ein Risiko, dass sie es im Kindergarten oder in der Grundschule ausplappern. Sie sollten aber auch kein Schamgefühl gegenüber Geld entwickeln, was dann vielleicht in späteren Lebenssituationen sich negativ auswirken könnte. Zum Beispiel, dass man sich nicht offen traut, über Gehaltsverhandlungen zu sprechen.
Ja, okay. Theorie ist aber nur die halbe Miete. Eltern nehmen sich etwas vor, zum Beispiel, dass sie ihren Kindern gewisse Dinge, Gedanken oder Anwendungen vermitteln wollen und mitunter scheitert es dann an der Umsetzung. Vielleicht, weil man nicht die Geduld hat oder die Disziplin oder weil einfach der Alltag dazwischen kommt. Dazu hat Christian Binder von der App Finstep eine gute Idee, wie man da so vorgehen könnte.
Finanzen gehören ja zum Alltag dazu, genauso wie Sprechen, Beziehungen, Laufen, was auch immer. Also es gibt ja keinen Grund, das herauszuzögern, wenn es Interaktionen im Alltag gibt. Sobald diese Interaktionen auch von dem Kind gewünscht werden, macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen und das in einem guten Kontext zu bringen.
Ja, und dieser gute Kontext, von dem Christian Binder spricht, kann dann beispielsweise so aussehen.
Einfach teilhaben lassen. Einfach irgendwie auch mal drüber reden, hey, wir sind jetzt hier in der Mietwohnung, die kostet uns so und so viel und die haben wir dies und das wert, weil wir das und das damals gedacht haben. Weil wir wollten ein Zimmer haben für dich und sowas und das war dann in dem Marktdurchschnitt und dann waren wir zufrieden, dass wir die gefunden haben oder sowas. Oder halt auch Inflation ist super einfach erklärt, indem man im Supermarkt einfach sagt, ach ja, guck mal, als wir letztes Jahr hier waren, hat die Milch halb so viel gekostet.
Das bezieht sich natürlich nicht auf die ganz kleinen Kinder, sondern eher Jugendliche. Das Sprechen ist dann das eine. Darauf kann man aufbauen. Hierzu sagt Thomas Kehl auch was Interessantes.
Je älter eure Kinder werden und je näher sie dem jugendlichen Alter kommen, desto mehr solltet ihr von einem Taschengeld zu einem sogenannten Budgetgeld transferieren. Das bedeutet, ihr solltet das Taschengeld aufstocken, gleichzeitig euren Kindern bzw. in dem Fall dann Jugendlichen auch mehr Kosten mit übertragen. Wenn ihr zum Beispiel bisher die Handyrechnung bezahlt habt, solltet ihr dem Kind das Geld für die Handyrechnung geben, es aber gleichzeitig auch die Handyrechnung dann bezahlen lassen. Vielleicht lernt es dann zu optimieren und sich vielleicht einen günstigeren Handyvertrag zu suchen.
Das Wort investieren ist ja bei Kindern nicht unbedingt Teil des Wortschatzes.
Hä?
Wenn sich 12-Jährige auf dem Schulhof unterhalten, dann sagen die wahrscheinlich eher, ich kaufe mir jetzt einen Kakao und nicht, ich investiere mein Geld jetzt in die Milchindustrie. Trotzdem kann man Kindern aber beibringen, wie investieren funktioniert, also was mit dem ausgegebenen Taschengeld eigentlich passiert.
Es lohnt sich auch zu investieren. Das ist also ein Beispiel, wie man den Kindern das eben das so ein bisschen spielerisch auch beibringen kann. Oder auch Stichwort investieren natürlich, dass man dann auch wirklich das Kind selber eine Aktie sich aussuchen lässt. Und ob das dann halt die Apple-Aktie ist oder die Lego-Aktie oder einen ETF zum Thema künstliche Intelligenz oder so, das darf das Kind dann wirklich auch selber entscheiden. Und dann geht man von der Dividende ein Eis essen und dann freut das Kind sich doppelt, weil es halt weiß, hey, ich habe nicht nur Lego-Spielzeug zu Hause, sondern auch eine Lego-Aktie, was auch immer das dann genau bedeutet, ne? Das kann man ja dann erklären. Und Noch dazu kann ich davon ein Eis essen gehen. Ist doch super. Und dann bekommt das Ganze eben so eine zum einen greifbare Komponente und zum anderen ist es sehr positiv besetzt.
Viele Kinder und auch Eltern denken, dass man zuerst erstmal ganz viel Geld haben muss, um investieren zu können. Auch dazu haben wir Claudia Müller befragt.
Und gerade beim Thema Investieren ist ja immer der Gedanke, dafür brauche ich doch erstmal total viel Geld. Und den Irrtum lösen wir wirklich auch auf und sagen, hey, gerade wenn du dann einen ETF kaufst, dann brauchst du 1 Euro. Mehr brauchst du nicht, damit dein Kind dann seine eigene Investition hat und daran sehen kann, auch wie sich das alles entwickelt. Und der 1 Euro, finde ich, ist es schon wert, um dem Kind eben wirklich auch den Spaß an dem Thema zu vermitteln. Und den haben doch die meisten Menschen übrig, würde ich behaupten.
Unter jungen Eltern ist es ja häufig so, dass man sich viel austauscht und sich auch gegenseitig Tipps gibt. Mein Sohn kann das, meine Tochter jenes. Dabei geht es häufig eher um alltägliche Dinge. Nun ist Geld ja auch eigentlich etwas Alltägliches. Von Claudia Müller wollten wir aber auch wissen, was sind denn absolute No-Gos, wenn man mit seinen Kindern über Geld redet?
Ich würde sagen, ein No-Go ist, oder etwas, was ich empfehlen würde zu vermeiden, ist, nicht über Geld zu reden. Denn das führt letztendlich auch nur dazu, dass das Kind auch wiederum, ne, diese irgendwie denkt, das ist ein Thema, das ist angstbehaftet oder was auch immer. Aus irgendwelchen Gründen sollte man darüber nicht reden, also lasse ich es lieber. So, damit geben wir einfach diese Angst, die Ablehnung vor dem Thema direkt weiter an die nächste Generation. Das heißt, selbst wenn wir sagen wollen, also wenn wir versuchen, unsere Kinder zu schützen, liegt ja häufig dahinter, funktioniert das nicht, denn irgendwann fällt es denen auf die Füße. Und sie sagen, ich wünschte, meine Eltern hätten mir das besser beigebracht.
Jetzt habe ich schon eine ganze Menge übers Investieren gelernt und auch unsere Sponsoren X-Trackers und Morgenfund besser kennengelernt. Am Anfang war das alles Neuland für mich, ich bin ja nicht so der Investment-Experte, aber mittlerweile habe ich mich ein bisschen gemausert. Wenn sich bei dir auch ein paar Fragen noch stellen, die du noch ganz speziell hast, dann bieten wir dir anstatt einer 11. Folge von Expedition Investment am 30. September etwas ganz Neues. Und zwar eine Live-Session zusammen mit den Expertinnen von X-Trackers und Morgenfund. Da kannst du alle deine konkreten Fragen loswerden und direkt die Antworten dazu erhalten. Schau mal in die Shownotes, da gibt's den Link zur Anmeldung und Infos, wohin du deine Fragen auch gerne bereits vorher einschicken kannst. Und jetzt geht's im Podcast weiter mit vielen interessanten Sachen rund ums Thema Investieren.
Und wie sieht es denn mit Geld als Belohnung aus? Bei mir war das zum Beispiel so, für gute Schulnoten gab es gerne mal zusätzliches Geld zum Taschengeld.
Ja, genau, das kenne ich auch noch. Für eine 1 im Zeugnis gibt es dann 10 oder 5 Euro, für eine 2, 5 oder 2 und so weiter und so fort. Ist das denn überhaupt pädagogisch wertvoll, ist natürlich eine Frage. Also Geld für Leistung.
Also beispielsweise würde ich auch von Zeugnisgeld abraten, denn sonst hat das Kind vielleicht auch wieder das Gefühl, dass es eben nur etwas wert ist, wenn es schulisch gute Leistungen liefert. Und es kann ja ganz andere, vielleicht auch unentdeckte Gründe geben, dass das Kind gerade in der Schule nicht so gut läuft. Sei es, es ist einfach in der Pubertät, sei es, und hat andere Interessen, sei es eine unentdeckte Lernschwäche oder es wird in der Schule gemobbt oder da ist einfach eine Lehrerin, mit der es nicht klarkommt oder so. Aber teilweise auch einfach Gründe, die nicht in der Macht des Kindes liegen. Und dann kann man lieber sagen, okay, Zeugnis, dann kommen vielleicht die Ferien danach. Es gibt halt Feriengeld, Urlaubsgeld oder so. Aber halt nicht an die Leistung, nicht an die schulische Leistung binden. Gehalt läuft doch auch weiter. Ja, ich habe mal einen schlechten Tag im Job. Oh, mal einen schlechten Monat. Das Gehalt wird auch nicht sofort gestrichen.
Ja, wenn wir das mal auf die Welt der Erwachsenen übertragen, klar, wer Geld verdienen will, muss einen Gegenwert anbieten, also gewisse Leistungen erbringen. Die meisten von uns sind aber keine Profisportler, die sich in Wettbewerben beweisen müssen und somit direkten Einfluss auf ihre eigenen Einkünfte nehmen, sondern einer mehr oder weniger geregelten Arbeit nachgehen. Heißt, jeder hat mal einen schlechten Tag, mein vereinbartes Gehalt wird mir trotzdem am Monatsende gezahlt.
Wenn es um Geld geht, muss man tatsächlich sehr aufpassen, dass daraus keine belastete Beziehung wird.
Was ich schon alles gehört habe, Kinder, die halt sagen, ich möchte nie finanziell gut situiert sein, weil dann neue Probleme auf mich zukommen, auf die ich nicht vorbereitet bin. Wie zum Beispiel eine Steuererklärung abzugeben, wo man sich halt denkt, ach nee, bitte sag mir nicht, dass das jetzt der Grund ist, das nicht zu machen.
Das war wieder Christian Binder. Seine App richtet sich, wie gesagt, an Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Und warum er die gegründet hat, könnt ihr euch sicherlich denken.
Es ist schon gravierend, dass jede Schülerin und Schülergeneration aus der Schule rausgeht, mich eingeschlossen, und immer das Gleiche sagt, was auch immer wieder als neu verkauft wird, von wegen vielen Dank für die Gedichtinterpretation, aber ich habe mich keiner aufs Leben vorbereitet. Das ist ja wirklich ein Vorwurf, der sich seit Ewigkeiten durchzieht, der auch immer wieder neu thematisiert wird. Trotzdem passiert da nicht eingängig was dagegen. Und dann war für uns zumindest da der Aufhänger da, zu sagen, es gibt da ein Problem, das gelöst werden kann oder ein Problem, das darauf wartet, gelöst zu werden.
Die App hilft also genau diesen Jugendlichen und damit auch genau der Altersgruppe, die dringend Geld braucht, weil sie nun mal keine kleinen Kinder mehr sind und finanzielle Unabhängigkeit ausprobieren wollen. Ob neue Sneaker, Klamotten oder Smartphone, Statussymbole werden in dem Alter immer wichtiger.
Und gleichzeitig haben Kinder in dem Alter noch kaum ein Verständnis dafür, dass digitale Zahlungssysteme wie PayPal oder Klarna ihnen zwar ganz einfach ermöglichen, dass sie Dinge kaufen können, aber oft nur als Kredit, der wieder zurückgezahlt werden muss. Das kann dann schnell zum Fass ohne Boden werden und Jugendliche sich möglicherweise richtig schnell verschulden.
I'm in debt up to my eyeballs. I can barely pay my finance charges. Somebody help me.
Das sorgt natürlich auch nicht für eine gute Beziehung zu Geld. Ab welchem Alter sollten Kinder denn anfangen? Also, oder ab welchem Alter kann man als Erwachsener anfangen, seine Kinder an das Thema Geld heranzuführen?
Ich glaube, das müssen Eltern auch immer nach ihrem persönlichen Erziehungsstil anpassen. Also man kann so ein paar Hinweise aber geben. Also so früh wie möglich in einem kleinen Schutzraum Selbstständigkeit herbeizuführen, finde ich eigentlich cool. Und wenn es halt vielleicht auch immer so Kleinigkeiten sind, wie auch in einem sehr frühen Alter, so Kauftransaktionen herbeizuführen, wo man halt einfach sagt, wenn man jetzt eh gerade ein Eis gekauft hätte, wo halt gesagt wird, hey, pass auf, hier hast du die 1,20 Euro für die Kugel. Wir stehen jetzt hier schon im Laden. Ich kaufe mir jetzt eben meine Kugel und du kaufst dir irgendwie deine oder so. Also das sind ja auch irgendwie geschützte Vorgänge, die sowas im Kopf schon mal darstellen. Wirklich dann eigenes Budgetieren, eigenes Haushalten damit, wird gerne gesagt, dass 7 ein gutes Alter ist. Dafür da wirklich intensiv mit zu starten, weil dann besseres Mengen- und Größenverständnis und Wertverständnis im Kopf sich bildet.
Christian Binder hat uns auch erzählt, dass man Kindern vermitteln sollte, dass Geld zur Lebensplanung einfach dazugehört und eben ein elementarer Bestandteil ist.
Egal, welche Lebensrealität man sich für sich selber vorstellt, das hat irgendwas mit Geld zu tun. Ob ich jetzt mein Filmproduktionsstudio haben möchte oder ob ich gar nicht mal selbstständig sein will, sondern ich will halt, keine Ahnung, meinen gesicherten Job irgendwo haben, aber vor allem meiner Musikkarriere nachgehen on the side oder was es auch immer ist. Das ist immer eine Realität, die mit Geld zu tun hat und man kann die sich verbauen, wenn man einfach keine Ahnung von dem Umgang mit Geld hat. Das ist so, wie wenn du Auto fährst. Du kannst nach Düsseldorf wollen und nach Frankfurt und nach Hamburg, aber wenn du nicht weißt, wie du Auto fährst, dann wirst du da nicht hinkommen. Und da will ich dir nicht das Ziel vorgeben, aber ich will dich halt in die Lage versetzen, zu wissen, dass du einen Blinker setzt, wenn du abbiegst. Und das ist eher der Gedanke.
Mein Sohn ist der S3, da sind die Wünsche oft noch überschaubar. Ein Thema, das aber irgendwann alle Eltern beschäftigt. Mein Kind kommt in die Schule, wird größer, andere Kinder haben tollere Spielsachen. Das will ich auch. Das heißt, ich komme an den Punkt, wo die Wünsche meines Kindes sehr teuer werden, sprich iPhone und solche Sachen.
Und was macht man dann? Dem Sohn sagen, schöne Idee, aber wie wär's, wenn du mal selbst Geld sparst, damit du dir das Produkt deines Verlangens kaufen kannst oder zumindest 50-50 mit Mama und Papa machst?
Ja, also mal ganz konkret gefragt, wenn mein Sohn irgendwann eine PlayStation oder ein iPhone oder sowas haben will, wie kann er denn darauf sparen?
Dann würde ich ihm auf jeden Fall einmal raten, über eine höhere Einkaufsmöglichkeit nachzudenken. Kinder kriegen üblicherweise in dem Alter 14, 15 Jahre irgendwas zwischen 20 und 40 Euro Taschengeld. Das wird nicht ausreichen, dass mein Kind in einer zufriedenstellenden Zeit die PlayStation bekommt. Aber nebenher kann es anfangen zu arbeiten, Baby zu sitten, Zeitungen auszutragen, sodass auch schon Kinder im Alter von 14 bis 16 Jahren recht leicht in die Lage versetzt werden, ungefähr 200 Euro im Monat zu verdienen. Zu Schulzeiten weniger, in Ferien mehr. Das hilft. Gleichzeitig würde ich das Kind darin unterstützen, das Ausgabeverhalten zu verbessern, indem man immer wieder Check-ins macht. Wo stehst du denn eigentlich gerade mit deiner Zielerreichung? Es wirklich daran zu erinnern, dass es auch einen Grund hat, warum es gerade auf andere Sachen verzichtet und Geld zur Seite legt. Letzten Endes weitere Einkunftsmöglichkeiten aufzeigen, wie zum Beispiel alte Sachen auf dem Flohmarkt oder auf Winter zu verkaufen, was auch nochmal 30, 40, 50 Euro dazu geben kann. Sodass auf jeden Fall schon mal die Einkommensmöglichkeit gehoben wird bei Kindern. Und jetzt kann ich die letzte Lücke zu der PlayStation 5 als Eltern auch noch schließen, wie ich möchte, je nachdem, wozu ich auch in der Lage und gewillt bin, durch Incentivierungsmöglichkeiten, beispielsweise zu sagen, für einen gesparten Euro deinerseits gebe ich einen gewissen Prozentsatz oder einen weiteren Euro noch mit oben drauf. Oder aber wir einigen uns drauf, für gewisse Erfolge, die du einbringst, wie Noten oder Arbeiten im Haushalt, wirst du nochmal mit unterstützt. Das schafft ein wahnsinnig schönes gemeinsames Momentum, auch zwischen Eltern und Kind auf ein Ziel gemeinsam hinzuwirken. Und wenn man das alles zusammenrechnet, kann man davon ausgehen, dass irgendwie zwischen 2 und 6 Monaten das Kind in die Lage versetzt wird, sich den Traum der PlayStation zu erfüllen und dann ein positives Erfolgsmoment zu haben.
Erfolgsmomente sind schön. Dann gibt's aber auch noch eine andere Seite. Haben wir eben schon kurz erwähnt. Verschuldung. Das kann schnell passieren, wenn man mal eben und direkt neue Markenschuhe, Handys oder andere Konsumgüter braucht. Und Finanzierungsmöglichkeiten gibt's da mittlerweile zuhauf.
Ein Buy Now Pay Later Anbieter ist natürlich nicht nach außen hin ein Kreditgeber, bei dem man sich verschuldet, sondern ist der nette Onkel im Checkout-Portal meines Online-Shops, der sagt, mach dir keine Sorgen, brauchst du nicht heute zahlen. Da steht aber nirgendwo Kredit und du zahlst auch keine Zinsen, sondern eine Bearbeitungsgebühr, eine Produktgebühr. Das Marktumfeld ist interessiert daran, natürlich immer mehr die Grenzen abzubauen.
Aber auch hier hilft, wait for it, Kommunikation.
Und das ist das Schöne an Finanzkompetenz. Mündigkeit führt dazu, gesunde Grenzen aufzubauen. Und das ist genauso, wie mir damals als Kind beigebracht wurde, Süßigkeiten sind bei Rewe an der Kasse, weil ich da einen vulnerablen Moment habe, eine emotionale Entscheidung zu treffen, beim Warten doch nochmal einen Schokoriegel mitzunehmen. Durch dieses Wissen wird aber aus einer unbewussten, irrationalen, emotionalen Kaufentscheidung plötzlich eine bewusste, rationale Kaufentscheidung, wo ich weiß, Moment mal kurz, aber ich will mich ja nicht veräumeln lassen von dem Supermarkt hier, nur weil der weiß, dass ich wahrscheinlich hungrig bin, wenn ich ja in der Schlange stehe. Dem Gefallen will ich dem nicht tun, jetzt in seine Falle reinzutappen. Und das ist, glaube ich, der ganz große Punkt, den halt Informationen machen. Weil gleichzeitig kann ich aber auch sagen, ich habe jetzt gerade super Lust auf einen Schokoriegel. Ich bin mir darüber bewusst, dass der hier schon strategisch positioniert ist. Aber ich checke mal kurz mit mir selber, ja, ich habe wirklich gerade Hunger drauf. Das ist eine bewusste Kaufentscheidung und die ist völlig, völlig fein.
Sehr wichtiger Hinweis und ein guter Tipp, Kinder auf sowas schon früh vorzubereiten. Okay, dann lass uns doch nochmal schauen, wie Kinder, oder besser gesagt ihre Eltern, auch langfristig Geld sparen können. Bei den meisten Leuten ist es wahrscheinlich so. Ab Geburt wird monatlich Geld gespart, das zum 18. Geburtstag oder zum Start in die Ausbildung oder Studium dann ans Kind übergeben wird.
Ja, oder etwa für den Führerschein, so war das bei mir. Ich habe dann Geld für den Führerschein gekriegt und nach dem Abi habe ich das Geld genommen. Und weil ich ein Investment-Genie schon immer war, habe ich gesagt, ich mache lieber keinen Führerschein und kaufe mir davon ein Snowboard, damit man einmal im Jahr einen Snowboard-Urlaub fahren kann.
Ja. Hast du das noch?
Ja klar, liegt gut verpackt und fast wie neu im Keller.
Martin, wie macht ihr das denn bei deinem Sohn?
Ja, wir machen das so, dass wir eigentlich noch gar nicht richtig Geld für ihn einzahlen, aber auf jeden Fall einen ETF tatsächlich für ihn angelegt haben.
Oh, sehr gut.
Danke.
Der Grund, warum viele Eltern heute noch eher den Weg des klassischen Sparbuchs gehen, ist wahrscheinlich der, weil das ihre Eltern auch schon so gemacht haben. Und dann wird das eben von der einen auf die andere Generation übertragen.
Ja, dabei gibt es natürlich auch hier verschiedene Möglichkeiten. Also nehmen wir mal das klassische Beispiel Tagesgeld. Die meisten Banken zahlen da schon noch ein paar Zinsen. Beim Festgeldkonto bieten die meisten Banken ebenfalls so Zinsen an. Ich glaube so zwischen 1,5 bis 4%, wenn man Glück hat.
Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, auch bei den klassischen Banken und Sparkassen, wo man langfristigen Vermögensaufbau über Einzelaktien, Investmentfonds oder ETFs betreiben kann, auch für die Kinder. Kleines Rechenbeispiel, wer ab der Geburt des Kindes monatlich 100 Euro in einen Fonds- oder ETF-Sparplan investiert, spart rechtzeitig zur Volljährigkeit nach 18 Jahren einen Betrag von gut 35.000 Euro an. Diese Kalkulation setzt dann eine angenommene Rendite von jährlich 5% voraus. Das ist dann natürlich auch schon ganz gut.
Das ist ja schon ganz ordentlich. Timo Halbe ist Experte für Bank und Börse bei der Website Finanztipp und er schreibt, dass sich vor allem günstige Aktienfonds für Kinder eignen, weil diese deutlich mehr Rendite versprechen als klassische Sparbücher. Vorteil hier wäre etwa, dass Kinder für die Gewinne aus der Geldanlage zum Beispiel eigene Steuerfreibeträge nutzen können.
Als erstes sollten Eltern aber klären, wie viel kann ich monatlich eigentlich für mein Kind zur Seite legen? 50 Euro? 100 Euro? Oder vielleicht sogar noch mehr? Als zweites muss man dann entscheiden, ob man ein eigenes Depot oder in einem Kinderdepot für den Nachwuchs sparen will.
Ja, beim Sparen für den Nachwuchs gelten eigentlich die Regeln wie für Erwachsene. Am besten investiert man breit gestreut, um das Risiko zu minimieren. Und ganz wichtig, ein langer Anlagehorizont. Aber der ist ja eh gegeben, wenn man die ersten 18 Jahre des Kindes monatlich Geld in einen Sparplan investiert. Uns nicht selbst wieder rausnimmt.
Genau. Was nicht geht, wenn es ein Kinderdepot ist. Dafür kommt das Kind dann aber auch auf jeden Fall dran, wenn es 18 ist. Egal, ob du das gut findest oder nicht.
Ja. Das muss ich auch Gedanken drüber machen.
Genau. Noch ein Punkt zu den anfallenden Kosten. Man kann auch mal ein bisschen schauen, ob die Depotführung kostenlos ist und wie die Gebühren für Wertpapierkäufe und Verkäufe sind. Schaut dazu gerne mal in die Shownotes, denn da haben wir euch einen Artikel meiner Kollegin Christine Jahns verlinkt. ETF sparen für Kinder, das solltest du beachten. Da findet ihr auch noch viele weitere Informationen.
Ja, teaser doch schon mal an, zum Beispiel.
Zum Beispiel, dass Jugendliche ihren Anspruch auf BAföG verlieren, wenn im Depot mehr als 15.000 Euro sind.
Ah, gut zu wissen. Also, dann wär's doch besser, wenn es über unseren Namen läuft.
Dann kommt ihr auch jederzeit an das Geld ran, meinst
Shit,
du?
Stimmt. Wir kommen da nicht raus.
Nee. Martin, dann lass uns doch einfach mal schnell lieber die wichtigsten Punkte aus der heutigen Podcast-Folge zusammenfassen.
Aber sehr gerne doch.
Eltern sollten ihren Kindern einen unbelasteten Umgang mit Geld vermitteln. Wie Thomas Kehl sagt, Geld ist ein Werkzeug. Und mit Geld kann man sich gewisse Freiheiten kaufen.
Stichwort Budgetierung. Ab einem gewissen Alter sollten Kinder den Umgang mit Geld lernen. Also nicht einfach nur ausgeben, sondern auch haushalten, sparen und sich überlegen, wie kann ich meine Einnahmen steigern. Also vielleicht zum Beispiel durch einen Ferienjob.
Und bei der Geldanlage für Kinder gelten eigentlich die gleichen Regeln wie bei Erwachsenen. Sparplan einrichten, in Aktien oder ETFs investieren. Und der lange Anlagehorizont ist automatisch gegeben. Und Banken bieten neben klassischen Sparbuchkonten auch eigene Kinderdepots an.
Super, Birte, ich bedanke mich. Ich bin bestens vorbereitet auf die nächsten Jahre mit meinem Sohn.
Keine Fragen mehr offen?
Ein paar Fragen hätte ich sicherlich noch.
Dann bring die doch einfach nächste Woche mit.
Nächste Woche ist unser Thema.
In der nächsten Woche sprechen wir mit Heike Fürpass-Peter und Simon Klein von Morgenfund und X-Trackers, den Sponsoren der zweiten Staffel von Expedition Investment.
Alles klar, dann bringe ich meine Fragen mit.
Okay, Martin, dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Expedition Investment ist ein Original Mint Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion und den Gästen ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Hosts: Birte Penzhorn und Martin Formwig-Brückner. Redaktion: David Siems. Schnitt, Produktion, Sound: Yannick Fleming und Yoshimi Sarabia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch auch gerne auf TikTok oder Instagram.
Aber lieber TikTok.